Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Diesmal erwartet euch eine sehr emotionale Podcast-Folge. In Reutlingen habe ich Julian Stern, Ofenbauer aus Hamburg, getroffen. Wir haben uns über den Ofenbau, aber auch sehr persönliche Dinge unterhalten, die uns beiden eine Gänsehaut beschert haben. Ihr dürft also wirklich gespannt sein. Moin Julian, treffen wir beiden Nordlichter uns hier im tiefen Süden in Reutlingen. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, moin, freut mich. Danke für die Einladung.
Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, aber genau weiß ich gar nicht, wie du zum Ofenbau gekommen bist.
Über Umwege, wie glaube ich viele.
Ja, ich glaube die meisten.
Ich war damals auch schon 23, hatte mich zu der Zeit eigentlich auch an der Uni beworben für Grundschullehramt. Ich glaube, Deutsch- und Sachkundeunterricht. Das wollten in mir aber noch irgendwie über 2500 andere. Und war ich dann irgendwo auf der Warteliste. Und ich habe zu der Zeit im Sommer, man könnte sagen Praktikum, man könnte auch sagen, ich habe ein bisschen auf dem Bau gearbeitet, beim Privathausbau von meinem ja dann späteren Seniorchef geholfen. Und das in dem Ort, in dem ich auch geboren wurde, kleines Dorf namens Kollenrade. Und nach nicht allzu langer Zeit wurde ich dann gefragt, ob ich nicht die Ausbildung zum Ofenbau machen möchte. Ja, und habe dann ein bisschen hin und her überlegt. Handwerk liegt mir, macht mir Spaß. Ich hatte die Möglichkeit, auf 2 Jahre zu verkürzen. So, und meine Mutter hat auch gesagt, komm Junge, Handwerk hat goldenen Grund. Und ja, dann habe ich mich für die Ausbildung entschieden, weil ich aufs Studium hätte ich eh warten müssen und jetzt ein Jahr mit Jobben verlieren war irgendwie auch blöd. Dann kann man auch gleich die Ausbildung machen. Und das hat mir dann so schnell so viel Spaß gemacht und Freude bereitet, ja, dass ich jetzt heute, gute 19 Jahre später,
Zeit rennt.
Immer noch hier im Ofenbau tätig bin. Und ja.
Ja. Du hast ja die Lehre gemacht und hast dann direkt den Meister oder hast das, also irgendwann hast du ja Meister gemacht, ne?
Ja, aber dazwischen waren acht Gesellen.
Ach, hast du 8 Jahre richtig gearbeitet, ne?
Was ich finde, was auch wieder eingeführt werden sollte, also ich halte da überhaupt nichts von, dass man irgendwie im zarten Alter von 19 oder so direkt nach der Ausbildung die Möglichkeit hat, einen Meister zu machen. Ich finde, ein Meister, der muss auch ein Stück weit Lebenserfahrung mitbringen, Berufserfahrung und auch eine Vorbildfunktion sein können. Und tut mir leid, aber das bist du mit Anfang 20
nicht. Nee, da fehlt einfach die Erfahrung. Ja. Bin ich ganz bei dir. Ist es leider, ja, leider wird halt einiges da mittlerweile anerkannt von den Prüfungsabteilungen, was, naja, wahrscheinlich grenzwertig ist, aber schöner wäre tatsächlich ein bisschen Erfahrung zu haben, dass man weiß, worüber man spricht und vielleicht auch schon mal die ein oder andere Sache in den Sand gesetzt hat, dann weiß man zumindest aus Fehlern lernt.
Ja. Ne? Und du hast ja auch irgendwo hast ja auch einen Erziehungsauftrag. So, ne? Und
ja, ein 20-Jähriger, der 16-Jährigen ausgebildet ist, ja. Ist schon grenzwertig, ja, da ist wohl was dran. Aber nachdem du dann den Meister gemacht hast, bist du in der Industrie gelandet, ne?
Ja, ich habe noch einen Zwischenstopp in Hamburg gemacht bei einem etwas größeren Ofenbaubetrieb dort. Da war ich dann aber nur 7 Monate insgesamt und bin dann direkt abgeworben worden von der Industrie, kann man so sagen. Und ja, bin dann in den Vertriebsaußendienst gegangen für einen Hersteller und das war eine super spannende Zeit. Da habe ich natürlich ein unheimliches Netzwerk aufbauen können, sowohl ja im Handel, Industrie, bei mit den heutigen Kollegen, die früher meine Kunden waren. Mhm. Also Netzwerken, das lag mir schon immer und da profitiere ich heute täglich von eigentlich. Ne?
Und warum hast du das dann wieder, warum bist du dann wieder im Ufmo direkt gelandet?
Ja, also im Prinzip habe ich bis zur Gründung meiner eigenen Firma, ich denke, irgendwo alle Schritte durchgemacht, die man irgendwie machen kann, in allen Bereichen Erfahrungen gesammelt. Ich war insgesamt 2,5 Jahre im Vertriebsaußendienst, habe dann aber auch gemerkt, ich lebe jetzt seit 3,5 Jahren in Hamburg und kenne die Stadt eigentlich fast gar nicht, weil ich nur am Wochenende zu Hause bin. Ja. Und habe dann auch meine jetzige Frau damals kennengelernt und hatte natürlich noch einen Grund mehr, mehr in Hamburg auch sein zu wollen. Und ich hatte ein tolles Angebot, als Betriebsleiter anzufangen für eine Hamburger Kaminbaufirma. Mhm. Und das passte dann alles perfekt. Und dann habe ich den Job angenommen. Da war ich dann 1,5 Jahre.
Okay.
Und habe in der Zeit gemerkt, nee, du musst das selber in die Hand nehmen. Du hast jetzt in so vielen Bereichen gesehen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Ja. Und hast deine eigenen Ideen und deine Vision. Und
die kannst du als Vertriebsleiter da quasi nicht umsetzen in dem Maße.
Nee, gar nicht. Also da bist du natürlich, je nach Größe des Unternehmens, aber da malen die Mühlen halt etwas langsamer. Okay. Ne? Und auch später als Betriebsleiter, ja, konnte ich das auch nicht so in die Tat umsetzen, was ich an Ideen hatte. Und hatte immer halt noch Leute über mir, sage ich mal, die die Richtung vorgegeben haben. Und
du bist dann wahnsinnig professionell direkt mit einem Auftritt gestartet. Also du hast dir da, glaube ich, dann Hilfe mit einer Werbeagentur oder wie hast du das gemacht?
Ja. Das war für mich von vornherein klar, dass ich stark auf Marketing setze und mir da halt auch professionelle Hilfe hole. So, weil ich auch ziemlich schnell gemerkt habe, dass die ganzen Gründungsthemen an sich schon so viel Zeit beanspruchen. Nebenbei müssen noch Öfen gebaut werden. und Dinge, ja, also ich habe es halt auch bei so vielen Leuten gesehen, die der Meinung waren, ach komm, so eine Homepage, die kann ich mir auch günstig selber bauen. Mhm. So, ja, kannst du machen. ist dann aber halt auch nicht so geil vielleicht. Ne? Und das ist Zeit und Energie und letzten Endes Geld, was man da dann reinsteckt. Also das kann ich andere Leute professionell machen lassen. Natürlich, das kostet auch sehr viel Geld, aber das zahlt sich aus.
Also profitierst du davon jetzt?
Ja, absolut.
Ja, ich sag mal, du hast ja eine richtige Geschichte drum mit deinem Logo dabei. Mhm. Also ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, Loch Ness oder so. Aber auf der anderen Seite mit Elbkamine und Drachen und Feuer, oder ist das richtig interpretiert?
Ja. Ja, das ist auch ganz witzig. Also der Name Elbkamine Hamburg kam tatsächlich von meinem Betriebsberater von der Handwerkskammer. Mhm. Shoutout an Marco Bockwald, aka Bocki. und den Rest hat die Werbeagentur gemacht. Und es wurden damals sogar 3 Logo-Designs entworfen. Okay. Auf dem Weg nach Wildeshausen, wo die Werbeagentur sitzt, Team Iken, schöne Grüße. Da habe ich noch mit dem Philipp, mit meinem Grafikdesigner, telefoniert. Und er war sich unsicher und ich habe gesagt, ach Philipp, sind bestimmt alle 3 gut. jetzt ist in dem Betrieb mein ehemaliger Lehrbetrieb, da gab es auch irgendwann eine Umfirmierung und im Zuge dessen auch ein neues Logo. Mhm. Und da ist auch so eine Art Drachen drin.
Ah, okay.
Und jetzt hatte ich halt zu Philipp gesagt, so, du, ist bestimmt gut, Hauptsache ist kein Drache drin. aber dann hat mich das so umgehauen, der Gesamteindruck, das hat einfach genau gepasst, das hat alles mit der Homepage und mit den Ansagen das verkörpert, was ich nach außen bringen wollte, was mir wichtig war, wofür ich mit meiner Firma und meinen Dienstleistungen stehen wollte, mit der Marke Elbkamine und die Verbindung mit der Elbe, ja. Elbkamine Hamburg, das klingt halt auch schon so ein bisschen alteingesessen so. Ne? Und ja, viele vermuten uns auch immer irgendwo an der Elbe. Dabei sitzen wir in der Nähe des Flughafens in Fuhlsbüttel.
Ja, ja.
Aber ja, das hat alles sehr gut gepasst.
Ja, du hast ja dann auch direkt mit einer, wie ich sagen, schicken Ausstellung angefangen.
Ja.
Hast aber jetzt schon wieder was umgebaut, ne? Also, ich meine,
ja, das Ding lebt. Das, auf jeden Fall, das ist ständig im Wandel. Haben da jetzt auch gerade noch, ja, also wir sind gerade am Umbauen, ja, und erweitern das noch ein bisschen. So ein paar mehr Kaminöfen noch zeigen können, mhm, die auch dann brennend, also steht da jetzt schon das Material für einen sehr aufwendigen Schornstein, den wir, okay, noch bauen. Ja, ja, ja. Spannend.
Auch du hast in Corona-Zeiten deine Öffnungszeiten angepasst, sag ich jetzt mal.
Ja.
Hast du das danach wieder geändert oder bist du dabei geblieben?
Das war tatsächlich von vornherein so ein bisschen das Konzept. Mhm. Da hat mir Corona so ein bisschen in die Karten gespielt. Mhm. Ich wollte von vornherein keinen, weil ich da auch niemanden für hatte. Ne? Mhm. Also wir waren am Anfang angefangen mit einem Mitarbeiter. Und ich hatte jetzt niemanden, den ich da hinsetzen kann, der zur Öffnungszeit also zum Beraten kann. Also die, ja, Beratung habe zu der Zeit überwiegend ich übernommen. Und deswegen, es sollte auch nie so eine typische Ausstellung sein. Es, mhm, sollte ein schöner Raum sein, wo man reinkommt, sich wohlfühlt, wo ich die Möglichkeit habe, in allen Bereichen irgendwie was zu zeigen. Ja. Aber einfach eine schöne Zeit da mit dem Kunden, eine schöne Beratung machen kann und dass Leute auch nur mit einem Termin reinkommen.
Mhm.
So, und das haben die natürlich dann durch Corona ganz schnell gelernt, die Leute. Waren dann nicht so verwundert, wenn sie, ja, vor einer verschlossenen Tür standen und da steht so nur mit Termin. Sind wir auch gerade im Wandel, also es wird demnächst auch Öffnungszeiten geben. Mhm. Da passen wir uns dann jetzt halt auch an und ja, bin ich auch gespannt, habe ich auch Lust drauf.
Ja, also wir haben es tatsächlich auch in der Corona-Zeit dann auch runtergefahren, weil wir, ja, beziehungsweise nicht nur in der Corona-Zeit, eigentlich hinterher gab es ja die Geschichte mit dem Herrn Putin und der Riesennachfrage aufgrund der Gasgeschichte. Und dann haben wir einfach wahnsinnige Wartezeiten gehabt zwischendurch, mhm, weil gefühlt kam immer ein Kleinlaster vorgefahren, bis man die abgearbeitet hatte und dann kam halt irgendwann die nächsten.
Ja.
Und deswegen haben wir tatsächlich auch Montag und Freitagnachmittag für einen normalen Kundenverkehr, da müssen wir halt mit Wartezeiten rechnen und ansonsten machen wir auch nach Vereinbarung, was tatsächlich sehr, sehr gut angenommen wurde und, mhm, nach wie vor angenommen wird. Also ich glaube, das ist fast der richtige Weg, um dann so ein bisschen dann auch sich auf die Person konzentrieren zu können, die man da sitzen hat, weil ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Ja. Wie werden bei euch die Termine gemacht? Per Telefon, per E-Mail?
Total unterschiedlich tatsächlich. Mhm. Also, aber das sind eigentlich die beiden Hauptwege, klar. Wir haben ja Bürozeiten, das heißt, wir sind ja da. Wir machen auch, wenn jetzt jemand vor der Tür steht, machen wir ihm wohl auch die Tür auf, wenn wir gerade keinen Termin haben.
Mhm.
Ansonsten sagen wir ihm auch, wir haben jetzt gerade leider demnächst Kundschaft gleich. Insofern, Sie können sich gerne mal umgucken, aber wir können Sie gerade nicht beraten, wir können dann mit Termin mit Ihnen vereinbaren.
Ja.
Und das wird dann meistens auch angenommen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Bei uns ist es halt so, dass ich auch ausschließlich die Beratung zu gemauerten Anlagen mache, mhm, oder die Angebotsvorstellungen etc., Planungsvorstellungen. Und ja, das kann ja sein, dass ich dann auch mal unterwegs bin. Und wenn sie dann keinen Termin haben, müssen sie halt nochmal wiederkommen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite wollen sie ja auch eine ordentliche Beratung und soll sich auch Zeit für die Kunden nehmen, wollen, ja, wir ja auch. Und ich glaube, dann ist das eigentlich gar nicht das Problem.
Hatte ich letzte Woche noch einen, der war, der hat 2 Monate, glaube ich, auf den Termin gewartet.
Okay.
Oftmals geben die dann am Anfang auch nochmal so eine gleich stichige Bemerkung irgendwie von sich. Aber ich denen dann sage, so, naja, das ist jetzt zum Beispiel eine Kaminofenberatung, das, mhm, biete im Moment nur ich an.
Okay.
Ich bin selber viel mit draußen.
Ja.
Da bleibt nur Freitagnachmittag und die sind halt schnell vergeben, die Termine. Ja. So, ne? Also nur weil jetzt so eine unheimlich große Nachfrage ist, haben wir nicht auf einmal viel mehr Personal oder können das anpassen.
Ja.
Das
ist mit der Tag auch nicht länger von.
Zahn muss man dann teilweise auch ziehen. Aber der ist nach 2 Stunden rausgegangen, hat sich bedankt, ja, für die tolle Beratung und hat gesagt, ja, dafür hat sich das gelohnt, so lange zu warten. So, ne? Weil er auch das wertgeschätzt hat.
Ja.
Weil nur er und ich im Showroom waren und ich wirklich voll auf ihn eingehen konnte. So.
Und ja, ich glaube, das kommt dann hinterher auch an. Und ich, ja, sag mal, dann wird es auch wertgeschätzt, so eine Beratung. Und das ist halt nicht mal eben so. Also,
genau.
War schon. Gibt es Hersteller, mit denen du besonders gerne zusammenarbeitest?
Ja, allen voran Firma, jetzt muss ich ja aufpassen, ne?
No,
nee,
wir sind also, ja hier frei.
Brunner auf jeden Fall, Spartherm, Leder, Sommerhuber Kaufmann. Ich mache gerne mit Kacheln.
Mhm.
auch gerne so ein bisschen die Verbindung alt und neu. Wobei für mich Kacheln schon immer so ein bisschen Fluch und Segen war. weil ich es super spannend finde, weil es ein total klasse Material ist, weil es mega schön in Szene zu setzen ist, man da auch designmäßig ausflippen kann. Wenn es nachher alles geil gesetzt ist, sieht's hammer aus, aber der Weg dahin ist halt einfach manchmal so, wenn man dann, wenn man es halt auch einigermaßen perfekt haben will, aber du hast natürlich Toleranzen und du musst vermitteln und das ist halt, da bin ich dann schon viel am Fluchen auch beim Setzen.
Ja, man darf nicht zu perfekt sein. Es gibt die Karre nicht her.
Nee.
Stimmt, ja. Ja, aber ist schon geiles Material, das ist wohl wahr. Gibt es besondere Ofenprojekte oder Highlights, von denen du uns erzählen möchtest?
Ja, ich habe ganz aktuell sind wir in der heißen Phase der Planung, der Vorbereitung. Wir werden im Oktober einen Ofen in den USA bauen.
Okay.
Washington bei Seattle. Und auch da mit Sommerhuber Großkeramik. Der kriegt auch zwei von diesen Lounger für den Wellnessbereich. Okay. Brunner Panorama Kamineinsatz kommt da rein, dann von Kaufmann die Coterra oder heute heißen die On-Tiles, also die Speichersteine mit den Infrarot-Heizkabeln da drin. Und ja, das ist natürlich ein wahnsinns Highlight. Ne?
Und wie kommt der auf dich? Oder wie bist du an ihn gekommen?
Über Umwege. So, ne? Also das ist ein Deutscher, der Kunde. Der kennt den Exportmanager von Brunner.
Okay.
Und ja, für Brunner plant ja der liebe Georg Durst. Mhm. Und zu dem habe ich auch seit Jahren ein gutes Verhältnis. Wir haben viele Projekte schon zusammen gemacht. Und als der Kunde dann, nachdem die Planung dann final entschieden war, gefragt hat, Georg, kennst du denn jetzt auch einen Ofenbauer aus Deutschland, der verrückt genug ist, hierher zu kommen und das zu bauen da? Dachte Georg, musste ja nicht lange nachdenken und dann hat es bei mir geklingelt und ja, dann hatten der Kunde und ich noch einen kleinen Videocall, haben uns ein bisschen kennengelernt und hatten beide danach ein super Gefühl dabei und dann habe ich ihm ein Angebot gemacht. Er hat ein bisschen zu schnell Ja gesagt.
War zu günstig.
Ja, aber nee, das ist...
Aber ist ja dann wahrscheinlich auch ein Wahnsinnsaufwand, alles genau zu planen, was dein Material oder kriegst du da was oder musst du alles musst alles rüberfahren?
Ja, das wird alles, also im Moment wird das ganze Material bei einer Firma, wo ich auch wiederum dann über den Georg, weil eine Frau, die für ihn auch zeichnet, ihr Sohn, der arbeitet bei der Firma Contract in Hamburg und die machen halt nichts anderes, als jeden Tag irgendwelche Sachen zu verschiffen. So, ja, und die nehmen da jetzt gerade das ganze Material an, verladen das in Container, verschiffen das, kümmern sich um Zoll und ja, haben dann auch Kontakte da für den Kunden und dass der dann das Material dann auch zu sich kriegt, weil der muss das jetzt dann in Seattle alles annehmen, gucken, dass er das zu sich bekommt, dann soll der das auch erstmal alles einmal auspacken auf Unversehrtheit und Vollständigkeit überprüfen und erst dann setze ich mich eigentlich in den Flieger. So ist der Plan. Mal gucken.
Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an.
Ja, das ist es.
Du hast sehr viele positive Internetbewertungen. Wie schaffst du das?
Ja, indem ich einfach sehr gute Arbeit leiste.
Ja gut, aber
Nein,
musst du irgendwie aktiv machen, oder? Weil ich habe mit dem Olli Hepp letztens noch gesprochen und wir haben dann beide so ein bisschen festgestellt, selbst wenn man die hinweist, die meisten bewerten, wenn sie was negativ finden, positive Bewertungen zu bekommen, ist ungleich aufwendiger. Mhm. Und es ist mir bei dir halt sehr aufgefallen, dass du da sehr, sehr gut dastehst.
Ja, ich sage den Leuten halt immer, dass sie uns gerne bewerten können, aber das funktioniert nur mit 5-Sterne-Bewertung. Andere, das gibt das System nicht her und dann kriegen wir dann immer 5 Sterne.
Aber also du sagst denen einfach beim Abschluss hinterher, du würdest gerne bewertet werden, oder?
Nee, ist ganz unterschiedlich. Also wenn die unsere Leistung besonders loben, uns nochmal eine nette Mail schicken oder eine Nachricht in irgendeiner Form oder so, es ist immer schwierig, ich finde das auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich so anbiedern, so, ne?
Ja.
Da so den richtigen Ton zu treffen und dann so auf eine nette Art und Weise zu sagen, ja Mensch, wenn dir das so gut gefallen hat, dann gib doch auch anderen die Chance, davon zu erfahren.
Ja.
Und schreib das doch gerne in eine Google-Bewertung so da.
Aber du machst das dann quasi in der persönlichen Ansprache? Du hast jetzt nicht irgendwie einen Zettel, den du da reinlegst oder sowas? Nee.
Wir haben auch so so vorgedruckte Kärtchen irgendwie mit so einem QR-Code und so, und aber das ist irgendwie, fand's das alles nicht so richtig. Also das geht meistens dann schon über die direkte Ansprache am besten. Ja, Bewertung ist auch echt so ein Thema, ne? Also da, ich habe eigentlich jeden Tag Schiss, dass dann doch mal irgendwie was Negatives kommt, wobei ich, also ich antworte das auch mal so vielleicht als Tipp an alle, wirklich auf jede Rezension auch zu antworten und zu reagieren. Und ich habe mir schon oft gedacht, wenn jetzt mal was Schlechtes kommt, dass ich das dann halt auch als Chance nutze, mich dann auch dafür bedanke, um da dann darauf reagieren zu können und sagen zu können, warum das vielleicht da und da so und so war. Ne? Also niemand ist perfekt und überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Keine und Frage. Der eine kann da besser mit umgehen, der andere weniger.
Ja.
Ich glaube, das liegt aber teilweise auch einfach an den Kunden, die wir anziehen. Also ich muss wirklich sagen, wir haben überwiegend ganz, ganz tolle Kunden, die das wertschätzen, die da Spaß dran haben, die den Weg gemeinsam mit uns zu gehen, so von der ersten ausführlichen Beratung, auf die sie lange gewartet haben, wo einfach anerkannt wird, dass auf beiden Seiten da irgendwie was investiert wird und dass am Ende was Schönes dabei rauskommt und
Du bildest aus und du hast ja auch einen Azubi mit einer besonderen Geschichte, hätte ich fast gesagt.
Welchen meinst du? Nee, Spaß.
Ja. Von den 20, oder?
Nee, genau. Der Ole war unser erster Auszubildender, hat jetzt gerade frisch ausgelernt. Und der studiert nebenher, der macht ein berufsbegleitendes Studium, so ein Pilotprojekt gewesen in Hamburg an der BHH, Berufshochschule Hamburg. Ole ist aber auch keine 17 mehr, sondern jetzt 36, wenn ich da nichts Falsches sage, ist in seinem ersten Leben gelernter Koch, hat sich da hochgearbeitet in eine führende Position dann auch, eine Unimensa geleitet. Und wollte aber nochmal was anderes machen, wollte da nicht bei bleiben, hat dann überlegt zu studieren, Handwerk, was kann man machen, und hat das dann gefunden, wo er beides machen kann.
Mhm.
Also studiert nebenher jetzt Betriebswirtschaft,
ja.
Hat auch schon Familie, also muss da viel unter einen Hut kriegen.
Mhm.
Daher an dieser Stelle nochmal meinen größten Respekt und Anerkennung, hat er ganz toll gemacht und ist jetzt das Studium geht jetzt noch 2 Jahre weiter.
Mhm.
Da ist er jetzt in Teilzeit angestellt. Das sind 3 Tage im Betrieb und 2 Tage an der Uni.
Ja. Bist du denn, also ich sag mal, es hört sich ja schon sehr zufrieden an mit dem, was er macht. Würdest du das wieder machen?
Bei der Betriebsgröße, die wir aktuell haben, würde ich es so nicht nochmal machen, weil der natürlich einfach wenig da ist.
Mhm.
Ne? Also wer meint, einen Auszubildenden als günstige Arbeitskraft einstellen zu können, der ist eh auf dem Holzweg. Der Auszubildende ist viel weg. Wir haben die Überbetrieblichen, wir haben die Schulblöcke, dann ist auch nochmal Krankheit und Urlaub. Und wenn dann auch noch Familie eine Rolle spielt, wo man dann vielleicht auch hier und da nochmal ausfällt und Rücksicht nehmen muss, dann bleibt da nicht mehr so viel. Und wenn dann noch das Studium dazu kommt und da auch nochmal Ausfallzeiten sind, und die Voraussetzung ist, dass man eine verkürzte Lehrzeit macht.
Okay.
So, da hast du nach 2 Jahren, kannst du gar nicht so viel gelernt haben, dass du dann eine vollwertige Arbeitskraft, sag ich mal, bist und das dann auch wieder reinbringst. So, ne? Also, das ist.
Gehst du denn davon aus, dass er dir erhalten bleibt? Oder?
Ja.
Also, dann fühlt er sich aber schon zumindest mal wohl und
du
bist ja auch ganz zufrieden mit ihm, wenn ich das
absolut
richtig
höre. Ja.
Ich meine, ist ja auch ein toller Geselle.
Ja.
Kann man was mit anfangen. Bevorzugst du eine bestimmte Ofenart?
Ja, den Speicherofen finde ich immer noch am besten.
Warum?
weil es eine sinnvolle Ausnutzung der Wärmeenergie ist, die du irgendwie erzeugst beim Verbrennen von Holz, weil du einen Raum nicht so schnell überheizen kannst wie bei einem Kaminofen oder einem Heizkamin, der einfach mit schneller Wärmeabgabe arbeitet. Und weil Strahlungswärme einfach die schönste Wärme ist, die es gibt, die wir empfinden können. Und das muss ich dir nicht sagen.
Nein, gar keine Frage. Da
drüben scheint die Sonne hier in den Raum. Und
ja, es ist, ich sag mal so, es ist ganz witzig, dass eigentlich bisher jeder, den ich gefragt habe, sagt mir Speicherofen.
Ja.
Aber trotzdem müssen wir die anderen Sachen auch verkaufen oder von leben. Also manchmal so ein bisschen die Krux zwischen dem, was man am liebsten verkaufen würde und das, was der Kunde eigentlich haben möchte, oder?
Absolut, ja.
Ich wollte auch eine Spotify-Liste machen. Gibt es irgendein Lied, das du mit dem Ofenbau verbinden könntest?
Ach, puh, das ist schwierig. Ein Lied, was ich mit dem Ofenbau verbinde.
Also Thilo hört immer Judas Priest beim Putzen, hat er
erzählt. Ja.
War da fest drin?
Ja, so ein bisschen, wie sich mein Musikgeschmack gewandelt hat in den letzten Jahren. Also wir als früher auch noch mehr so in Richtung Metal oder was Rockiges gewesen. Heute höre ich viel Elektro.
Okay.
Aber einen speziellen Song.
Kannst ja mal in Ruhe einen raussuchen. Ja,
muss ich mal kramen.
Ich kenne dich eigentlich immer nur als sehr, sehr, sehr strahlenden, du strahlst immer eine Fröhlichkeit aus, wenn ich dich sehe.
Danke.
Aber du hast ja in der letzten Jahr, hast du, glaube ich, irgendwie eine Phase gehabt, wo es dir nicht so gut ging. Magst du was darüber sagen?
Ja, kann ich gerne machen. Also der ganze Enthusiasmus, den ich da reingesteckt habe in die Gründung der Firma, das zu so einer krassen Zeit, also ich habe ja wirklich im Februar 2020 gegründet. Bam, kam Corona und keiner wusste, wohin und was geht, was kommt auf uns zu. Dann ist die Nachfrage explodiert. Man will es irgendwo jedem recht machen. Das wird mir jeder bestätigen können, der irgendwann mal gegründet hat. In der Anfangszeit versuchst du natürlich irgendwo jeden Kunden zu bedienen, jede Frage zu beantworten und willst überall. Und das geht nicht, das zerreißt dich halt irgendwann. Mhm. Ne? Und während andere vielleicht dann schon in alteingesessenen Strukturen da sitzen und das genießen können, dass jetzt so eine hohe Anfrage da ist. Ich meine, war für alle Stress, das will ich gar nicht damit sagen. Nur bei mir waren jetzt halt noch die ganzen Gründungsthemen dabei.
Ja, ich sag mal, es war wahrscheinlich nur Existenzängste letzten Endes noch mehr.
Ja, dabei, ne? Ich sag's mal, wie es ist. Ich habe einen fetten Kredit aufgenommen, um die Firma zu gründen. So, ne?
Ja, ja.
Und dann denkst du erstmal, oh, okay.
Ja.
Und dann, ja, wie gesagt, versuchst du das zu bedienen. Versuchst Leute zu finden, dann haben wir aber natürlich zu der Zeit ja alle Nachwuchsschwierigkeiten gehabt und haben händeringend Leute gesucht. Also sind die guten Leute natürlich schnell irgendwo festgesetzt und schwer zu kriegen. Es haben ja schon die Kollegen ihre Mitarbeiter nicht mehr auf Schulungen und Messen gelassen, zeitweise, weil die Angst hatten, dass sie da abgeworben werden. Also völlig irre. Da wurden dann auch Gehälter gezahlt, irgendwie, was ihnen heute alle vielen oder vielen wahrscheinlich leid tut. Und dann hat man halt auch verschiedene Wege versucht. Ne? Also nachdem die Ofenbauer gesucht Kampagne nicht so gefruchtet hat, haben wir eine Kampagne gemacht, Handwerker gesucht. Egal ob Teilzeit, Vollzeit, projektbezogen.
Ja.
Wenn du Handwerker bist und Bock hast, dann melde dich so. Ne?
Ja.
Und da haben sich dann auch, also zwei habe ich dann einstellen können, ein Tischler und ein Maurer, beide in Teilzeit. Von dem einen mussten wir uns irgendwann trennen, weil das ja teammäßig auch nicht so gut geklappt hat. Team heißt halt nicht toll, ein anderer macht's, sondern dass wir das irgendwie gemeinschaftlich machen. Und wenn man mittwochs schon irgendwie den ganzen Tag auf der Baustelle rumrennt und singt Today is my Friday, weil man dann ins Wochenende geht und nur noch irgendwie Mädels und Saufen im Kopf hat, so, das tut der Stimmung dann nicht gerade gut. Und der andere, der Sebastian, kriege ich Gänsehaut, der ist leider gestorben. Der ist erschossen worden bei diesem schrecklichen Attentat im März 23, wo dann Amokläufer bei den Zeugen Jehovas rumgeballert hat. Und der war eins der Opfer. Also das war ein ganz krasses Jahr, das letzte Jahr. Und Mich hat das richtig ausgebrannt. Also ich hatte dann nach knapp 2,5, 3 Jahren schon echt mit dem Thema Burnout zu kämpfen. Das hat mich auch so ein gutes Jahr begleitet. Hab das aber auch relativ vielleicht früh genug erkannt, mir da helfen lassen und bin da jetzt komplett durch mit. Also schön. Ja. Durch ganz viele verschiedene Sachen. und kann jetzt wieder zu 100% positiv durchs Leben gehen und strahlen und das strahlt also, ja dann auch zurück so. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Wahnsinn. Ja, und du hast eine Sache ist dann das Eisbaden gewesen, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Da bin ich im Urlaub. Wir sind jetzt seit 2 Jahren. Fahren meine Frau und ich über Silvester im Bayerischen Wald, machen da Urlaub in der Schnitzmühle. Das ist so Adventure-Camping. Du hast da halt einen Campingplatz, wo du kannst dir eine Feuertonne ausleihen, kannst Brennholz kaufen, kannst da überall Feuer machen.
Ja, das ist so richtig für dich, ne?
Ja, kannst da so richtig rumbutschern. Ich kann da angeln gehen. Okay. Du kannst aber auch in so einem Tiny House wohnen. Du hast da auch einen Hotelbetrieb mit Wellnessbereich und so. Kannst auch irgendwelche Anwendungen und Massagen machen. So. Also so eigentlich perfekt. Alles irgendwie zusammen. Und die machen halt auch so ein paar Workshops. Und letztes Jahr, also machen jedes Jahr, gab es den Eisbade-Workshop. Und da habe ich gedacht, komm, da machen wir mal mit. Und ja, war irgendwie eine Stunde Theorie. Alle saßen da schon so ein bisschen frierend im Bademäntel und so. Und dann so nach ein bisschen Aufwärmübung, noch so ein bisschen Atemübung, da ist mir dann auch der Wim Hof als Name wieder begegnet. Hab mir vor ein paar Jahren einem Kumpel schon erzählt, wie geil das ist, jeden Tag kalt zu duschen, ihm Folie gezeigt. Und aber jetzt mittlerweile mache ich das tatsächlich selber.
Siehst du immer noch durch.
Ja, dieser Eisbade-Workshop war dann so von 0 auf 100. Also war nichts mit irgendwie ersten Tag 10 Sekunden und so, ne? Nein, wir sind gleich rein. Er hat auch noch so geil gesagt, es ist noch nie jemand nicht reingegangen.
Okay.
Ja. Natürlich gehst du dann rein und du willst auch nicht der Erste sein, der wieder rausgeht.
Logisch.
Also standen wir dann da gleich 2 Minuten bei, weiß ich nicht, 1-2 Grad Wassertemperatur. Okay. Ja, in dem Weiher. Und das hat so dermaßen gekickt. So, der hatte das vorher schon erzählt, dass man so einen heftigen Dopaminausstoß hat und so ein High-Gefühl hat. Und das hat echt den ganzen Tag angehalten. So. Und ich gesagt, geil, machen wir morgen wieder. Und ja, seitdem bin ich dabei geblieben, habe mir dann so eine Eistonne im Internet auch bestellt. Die steht bei mir auf der Terrasse. Jetzt bei den Temperaturen ist sie leer, jetzt bleibt nur kalt duschen morgens. Aber das mache ich jeden Tag und auch seit Anfang des Jahres noch so in Kombination mit so Atemübungen von Wim Hof. Das ist mega gut, das bringt einen richtig krass runter. Du regulierst dich selber, du hast jeden Morgen, also bei diesem Eisbaden, du darfst halt nicht irgendwie überventilieren, sondern du kontrollierst deine Atmung und du hast die Situation unter Kontrolle. Ne? Ja. Also du stürzt dich eigentlich jeden Morgen in eine krasse Krise und lernst aber, dass du das schaffen kannst, dass du das überwindest. So.
Ja, ja.
Und dass du das selber in der Hand hast. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, das alles. Oder hilft mir tagtäglich, eine unheimliche Stressresilienz aufzubauen.
Ja.
Und obwohl die Aufgaben anspruchsvoller und noch mehr geworden sind, geht das alles gut durch. Ich schlafe gut umgehen, und ja.
Aber dieser Effekt dabei. Hält immer noch genauso an wie beim ersten Mal?
Nee, lässt so ein bisschen nach.
Okay.
Ja, also wie ich gehört habe, soll das beim Drogennehmen auch so sein. Dass das beim ersten Mal irgendwie ganz doll ist und dann weniger wird. Ja. Und es ist so ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie 5 Minuten kalt dusche oder halt 2 Minuten bei 0 Grad in der Eistonne sitze.
Ja, so kalt kommt das Wasser nicht aus der Dusche, ne?
Nee.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, aber schön, dass du dich da quasi so ein bisschen mit rausgezogen hast.
Ja.
Gibt es einen Tipp, den du jemandem geben würdest, der so in so einer Situation kommt, wie er damit am besten umgeht?
Ja, unbedingt helfen lassen, drüber sprechen.
Ja.
So, und gucken, also oft sind das so so Gedankenkarussell, was man hat, katastrophisieren, dass man alles so ganz schnell verallgemeinert und da dann irgendwie nicht mehr so richtig rauskommt. Ne? Also bei mir war das so, ich habe das so gemerkt, ich hatte das auf einmal so über einen Zeitraum von einer Woche oder so, wo ich überhaupt gar keine Freude mehr hatte. Das war so krass und das, also das kannte ich von mir nie, in irgendeiner Richtung so depressive Gedanken oder Gefühle zu haben. Und damit war ich da zum ersten Mal begegnet und da kommt man von alleine nicht so leicht wieder raus. Ne? Das ist, es passiert alles im Kopf. Das ist total irre, ne? Wenn man sich dessen halt auch mal bewusst ist. So, das ist auch so im Alltag, wenn du Situationen hast, die, ja, das kennst du, ne? Dann kommt hier eine Nachricht vom Kunden, dann da irgendwas vom Mitarbeiter, hier krank und dann da war. Und in dem Moment denkst du so, boah, fuck, so alles.
Der perfekte
Ja,
Montag.
aber dann überleg mal, wie oft du schon in so einer Situation warst und du sitzt halt immer noch hier, so, ne? Und das ist,
Ja, aber ich finde es geil, dass
irgendwie
du da
kommst du
offen drüber
durch, so.
redest und im Prinzip ja auch, ich sag mal, für alle, die hören und sagen, ich komme in was Ähnliches, sich dann
Ja.
einfach Hilfe zu holen, ja. Ja, anderes blödes Thema. Wie siehst du die Ofenzukunft?
Ach, rosig.
Rosig. Ja, aber ich sag mal, wir hören alle von, ach, wir sind ja gar nicht mehr regenerativ, heute über
Ja.
CO2-Neutralität diskutiert und ich sag mal, ich war jetzt auf der Messe in Dortmund vor ein paar Monaten und ich behaupte, 40% habe ich nur darüber diskutiert, ob es noch weiterhin Öfen geben darf, weil die Kunden wahnsinnig verunsichert sind.
Ja.
Merkst du das bei dir auch? Und wie gehst du damit um?
Ja, also klar, so eine gewisse Verunsicherung merkt man. Man muss auch viel mit den, ja, man muss viel Aufklärungsarbeit machen, ne? Also, wie oft haben Leute einen Ofen gekauft und dann gesagt, so, jetzt muss ich nur noch meinen Nachbarn beibringen, dass ich jetzt hier sündhaft mit Holz heize. Ich so, hä, seid ihr bescheuert? Erzählt immer, was das für eine gute Idee ist. So, und also, ne, da merkt man, auf was für einen falschen Dampfer die teilweise sind. Und da merkt man dann vor allem auch, wie schwer das ist, so aus sich heraus, aus unserer Branche heraus, dafür für Aufklärung zu sorgen, wenn die halt durch Medien, durch politische Entscheidungen, das haben wir ja ganz, ganz krass gemerkt, ne, zu Corona, wollten alle einen schönen Ofen haben, dann kam die Energiekrise so, dann waren wir die großen Helden, die den Deutschen vor dem Erfrierungstod gerettet haben in der ach so schlimmen Energiekrise. Und kurze Zeit später sind wir wieder die Teufel, die die Umwelt pesten so. Und ja, gut, aber letzten Endes, es wird drüber geredet. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein komplettes Feuerungsverbot geben wird. Ich glaube an das Feuer in uns und ja, mit dem Feuer hat irgendwie das Menschsein angefangen und das ist ohne unvorstellbar.
Ja, im Prinzip sehe ich das ähnlich.
Trotzdem entwickelt sich das natürlich auch in andere Richtungen. Ne? Also haben wir auch jetzt hier die Tage wieder drüber gesprochen, Thema Elektrokamine wird immer mehr kommen.
Ihr die Nachfrage in Hamburg?
Ja.
Bei uns tendiert sie gegen null. Also wir
Ja.
haben es in der Ausstellung stehen,
Ja.
aber irgendwie, wenn die sich das angucken, dann sagen, nö, doch nicht.
Ja.
Also das ist so ein bisschen noch das Problem.
Ja, da ist der Elektrokamin ja auch immer in Konkurrenz zum echten Feuer. Ne? Das
Genau.
stelle ich bei mir auch fest. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt hier so drüber reden will, aber ja doch, letzten Endes. Weiß es eh schon bald fast jeder. Also ich habe dafür jetzt auch eine neue Firma gegründet, die Elektrokamine Hamburg GmbH. Im städtischen Bereich ist das natürlich eher ein Thema. Dichte Bebauung, keine Möglichkeit der Abgasführung. Mein Herz schlägt natürlich für den Ofen, am besten holzbetrieben, holzbefeuert. Aber häufig ist das einfach nicht möglich. Und da denke ich, bevor der Traum vom Kamin, von der Kaminatmosphäre, um die es ja häufig auch einfach geht. Ne, wie viele Leute kommen tatsächlich, weil sie einen Ofen zum Heizen haben wollen und wie viele kommen, weil sie einfach ein paar Mal im Jahr das Ambiente haben wollen.
Ja, ja. So. Ja, ich sag mal, in Hamburg kann ich mir das auch gut vorstellen, dass einer, der im dritten Stock wohnt, nicht das Holz hochschleppen möchte.
Ja.
Und dann vielleicht auch tatsächlich gar keinen Schornstein hat, insofern, ja. Also eine Daseinsberechtigung hat es sicherlich.
Ja. Ja, und ich denke, also, wenn du halt guckst, was da heutzutage schon möglich ist, so mit Wasserdampftechnologie, mit Hologrammtechnologie, das ist schon irre und weit von dem, was man so landläufig sich unter dem Begriff Elektrokamin vorstellt. Ich glaube, dass wir da jetzt in der Entwicklung ungefähr da sind, wo wir vor 20 Jahren vielleicht mit den Gaskaminen waren. Mhm. Ja, und da haben sich auch viele damals gegen gewehrt und gesagt, was soll ich mit den Blechkisten hier, irgendwie mit Gas, auch kein richtiges Feuer und so. Und man sieht, wie auch da im städtischen Bereich natürlich die Nachfrage und die Verkaufszahlen gestiegen sind. Ja. Jetzt natürlich dramatisch eingebrochen, der Markt.
Dank Putin.
Ja, weil das auch langsam so ein bisschen wieder kommt. Mhm. Ja, aber da wird der Elektrokamin ein immer größeres Thema werden.
Ja, wie sagen wir bei uns, wir sind halt sehr im ländlichen Bereich unterwegs. Ich habe einen Kollegen in Düsseldorf, der macht wahnsinnig viel Gaskamine. Bei uns sind das, weiß ich nicht, 3-4 Stück im Jahr. Ja. Das ist echt verschwindend gering. Aber halt die Nachfrage auch gar nicht da. Das ist, bei uns gibt es genug Holz, genug Bauern, die es machen. Und dann sind die auch bereit, das da reinzuschmeißen. Also ich habe jetzt gerade wieder bei einem, ich glaube, der war fast an die 80, haben wir jetzt eine neue Anlage reingesetzt. Der hat einen Riesenspaß damit und der hat halt das Holz vor der Tür. Also der wäre ein Gas niemals in Frage gekommen und Elektro schon gar nicht. Ne? Gut, aber das ist halt eine Entwicklung. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, ich sag mal, die Hersteller haben jetzt alle neue Einsätze rausgebracht, ob das jetzt Brunner oder ich sag mal, Schmidt hat jetzt, glaube ich, auch irgendwas Neues mit neuer Katalysatortechnik etc. Da wird uns, glaube ich, auch die Industrie entsprechendes zur Verfügung stellen, dass wir da weiterarbeiten können.
Ja.
Denke ich, hoffe ich.
Ja, und wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Ne? Also Nachfolgeprobleme haben die meisten Betriebe in Deutschland. Es wird in den nächsten Jahren immer weniger Ofenbaubetriebe geben. Von daher mache ich mir für uns und meinen Betrieb keine Sorgen, dass wir in den nächsten Jahren Aufträge bekommen. Aber es ist halt schon auch eine Verschiebung da und man muss halt auch gucken, was ist vielleicht in 10, 20 Jahren so. Ne? Und
ja, unsere Gruppe wird immer kleiner letztendlich. Ich sag mal, die da sind, werden ordentlich zu tun haben.
Ja.
Aber man muss halt gucken, dass man dran bleibt. Aber ich sag mal, du engagierst dich ja auch entsprechend im GVB schon seit ein paar Jahren ehrenamtlich, um ja letzten Endes wahrscheinlich auch die Flamme oder das Feuer weiterhin zu entfachen, oder?
Ja, absolut. Also zum einen möchte ich dabei sein bei der Entwicklung der Branche und da mitsprechen und für den Erhalt mit Sorgen und wenn das bedeutet, ein paar Mal im Jahr durch Deutschland zu reisen, sich zu treffen mit anderen Mitgliedern aus den Ausschüssen, dann ja, gerne, dann gehört das mit zu meinen Aufgaben und genauso wie ich auch in Erinnerung bin, da als Lehrlingspart auch da Verantwortung übernehme und da Zeit investiere, die man natürlich immer irgendwie nicht hat, aber das ist halt eine Frage der Verteilung, ne? Und Prioritäten zu setzen. Und zu Hause sitzen und jammern kann jeder.
Ja. So. Ja, aber man kann eigentlich nur meckern, wenn man ja zumindest versucht hat, es anders zu machen,
oder? Ja, genau.
So sehe ich das zumindest, ja. Letzten Endes finde ich es ja toll. Das Problem ist, man sieht eigentlich immer die gleichen Gesichter, die sich wirklich engagieren und die große Masse, soll ich das sagen, ruht sich darauf aus oder lässt die anderen machen und kann dann hinterher eigentlich nicht meckern.
Das stimmt.
Ich fand das ein tolles Gespräch und vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, gerne.
Vielen Dank und dann weiterhin Erfolg und ich hoffe, dass du genauso fröhlich bleibst, wie ich dich kenne.
Danke, lieber Andreas. Danke. Wünsche ich dir auch.
Danke dir. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Julian. Deine absolute Offenheit auch in persönlichen Dingen kann hoffentlich auch anderen mit vergleichbaren Problemen eine Hilfe sein. Ich glaube, das würde uns beide sehr freuen. Seine Ausstellung ist, mit vorheriger Terminabsprache, immer einen Besuch wert. Im Netz findet ihr ihn unter elbkamine.de und natürlich bei Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.